Heute bei «Apropos» – eine Familie kämpft gegen Crisp. In den 70er ist Jean Wicki mit dem Bob zu Olympiagold gefahren.
1972 an den Olympischen Winterspielen Sapporo hat die Schweiz im Viererbob Gold geholt. Pilot war Jean Wicki, der gleiche Mann, der Sapporo auch noch im Zweierbob Bronze gemacht hat.
Und später als Unternehmer gern in teuren Autos gesessen.
Der 65-jährige Jean Wicki ist noch heute gern schnell unterwegs. Am liebsten mit einem Lamborghini, dem schnellsten Sportauto der Welt.
Jean Wicki, was ist die Faszination von diesem Schlitten?
Faszination ist Geschwindigkeit. Als Automechaniker liebe ich das. Und es ist ähnlich wie beim Bob.
Bis er vor wenigen Jahren an Demenz erkrankt ist, eine Krankheit, die auch seine Familie in eine schwere Krise gestürzt hat. Weil plötzlich sind sie praktisch ohne Recht da gestanden. Michelle Binswanger, sie ist Autorin im Ressort Leben vom Tagesanzeiger, hat die Geschichte von dieser Familie und ihrem Kampf gegen die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde CRISP recherchiert. Und heute reden wir über die Geschichte im Podcast «Apropos», im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Mein Name ist Mirja Gabatuller. Hallo Michelle.
Hallo Mirja.
Michelle, stell uns doch als erstes mal den Jean Wicki vor.
Ja, der Jean Wicki ist im Wallis der Nachkriegsjahre aufgewachsen, also unter ganz ärmlichen Bedingungen. Die Mutter war Alleinerziehend, der Vater gestorben im Krieg und er hatte eigentlich immer den Traum gehabt, dass er die grosse, weite Welt raus will. Er hat Automechaniker gelernt und ist dann in den 60er Jahren, 1963, ist er auf Paris, weil er wollte bei der Formel 1 anheuern. Das ist ihm dann auch gelungen. Er hat als Automechaniker angefangen und hat sich bis zum Testfahrer aufgeschafft. Ist dann aber, wo der Rennstall pleite gegangen ist, ist er zurückgekommen in die Schweiz mit irgendwie 150 Franken im Sack, ist er in Oerlikon gelandet. Dort hat er dann eine Autogarage eröffnet, ist recht schnell sehr erfolgreich geworden, hat dann mit Immobilien angefangen, ist auch dort sehr erfolgreich gewesen. Und dann ist er quasi vom Autofahren, Speedsport, ist er dann zum Bobfahren gekommen und hat 1972 Gold im Olympiagold im Viererbob gewonnen, zusammen mit dem Hausi Leutenegger. Das waren die legendären Spiele von Sapporo.
Ja, in Sapporo, die Bobbahn war hervorragend gebaut. Die Temperatur war auch entsprechend. Man hat nie Wärmeeinbruch gehabt. Und das war einfach fabelhaft vorbereitet. Und die Leute waren begeistert und hilfsbereit, sodass wir selten so eine Bobbahn so vorbereitet gefunden haben.
Von der Terry war er dann eigentlich eine Figur, die man kennt hat in der Schweiz.
Also recht ein schnelles Leben, kann man sagen, wortwörtlich, und ein abenteuerliches Leben. Und er hat auch eine Familie, die für diese Geschichte noch eine wichtige Rolle wird spielen.
Genau, er hat eine Familie bekommen, also zwei Kinder, ein Sohn und eine Tochter, und seine Frau Margrit Wicki, die sie bis eigentlich er gestorben ist, die verheiratet gsi.
Er ist nach seiner Karriere als Bobfahrer Unternehmer gsi, und man kann sagen, als Patron von seiner Firma, die Rolle, die hat er echt bis ins höhe Alter ausgelebt, oder?
Ja, genau. Also er war natürlich so ein Selfmade-Man gewesen. Es ist auch alles, also jedes Geschäft ist über seinen Schreibtisch gelaufen.
Man erwartet von einem ehemaligen Spitzensport auch Spitzenleistung. Und das ist für mich tagtäglich eine Challenge und eine Freude, tätig zu sein.
Und er hat das auch so wollen. Und er hat auch in einem Interview mit dem SRF hat er das mal erwähnt, dass er sich wünsche, das ist einer von seinen grössten Wünschen gewesen, dass er bis ins höhere Alter eigentlich so weiterarbeiten kann. Das ist ihm auch gelungen.
Ich hoffe, dass ich sehr, sehr viele Jahre kann noch tätig sein und arbeiten kann. Oft bete zu Gott, dass ich sogar bis 80 arbeiten darf. Das wäre meine Freude.
Aber eben das Ende war dann ein bisschen unräumlich gewesen.
Mhm. Über das reden wir jetzt heute in diesem Podcast. 2018 geht es am Jean Wicki, er ist da schon fast 90, nämlich immer schlechter. Er entwickelt eine Demenz, das ist die Diagnose, die er bekommt. Was ist das für eine Krankheit und wie zeigt sie sich bei ihm?
Ja, also das ist sehr eine heimtückische Krankheit, weil das fängt ja langsam an. Also man wird sowieso vergesslich, wenn man älter wird und so. Bei den einen ist es ein bisschen schlimmer, bei den anderen weniger. Und bei ihm ist jetzt eben, das hat irgendwie so heimtückisch sich angeschlichen. Er ist immer vergesslicher geworden. Er hat sich zum Teil nicht mehr orientieren. Er hat viel Autounfälle gemacht. Er hat aber selber eigentlich überhaupt keine Krankheitseinsicht gehabt, weil er eben wirklich der typisch war, wo man das auch nicht zugibt. Das wäre ja Schwäche und das hat es sehr schwierig gemacht, weil eben, also die Kinder und die Frau mussten quasi die Notleine ziehen.
Aber Sie haben das bemerkt, die Familie, wie reagieren Sie?
Ja, das ist natürlich sehr eine schwierige Situation, wenn der Vater sagt, nein, nein, lass mich in Ruhe, ist alles gut und so. Und gleichzeitig merkt man, nein, es ist eben gar nicht gut. Die Kinder haben dann im Herbst 20, haben die zum ersten Mal bei der Kespe gesagt, ja, man müsste hier schauen. Und im 22 ist es dann so wie gewesen, also ist immer eben, sie wiederholt zu Unfällen gekommen, bis dann im Februar die Kinder gesagt haben, so, jetzt ist Zeit, den Vorsorgeauftrag, den sie schon im 2018 eingerichtet haben, dass man den validiert. Also, dass man sagt, die Vorsorgebeauftragte tut jetzt das Geschäft vom Vater übernehmen.
Mit diesem Vorsorgeauftrag haben Sie ja sich und auch das Vermögen von Ihrem Vater absichern wollen. Damit er beglaubigt werden kann, braucht es eben KISP, die Kinder- und Jugendschutzbehörde. Das war Ihr Anliegen, aber es kommt dann anders. Was jetzt passiert, das hat ihr alles der Sohn erzählt, der Alain Wicki. Wie erinnert er sich, was passiert im Geschäft von seinem Vater, wo der eben mehr und mehr dement wird?
Ja, der Sohn, der hat ja auch ganz lange im Geschäft vom Vater geschafft. Es war eigentlich auch vorgesehen, dass er dann das Geschäft übernimmt. Und wegen dem hat er das Verhältnis bestens kennt und hat der Vater natürlich auch von Neuem beobachten können. Und er hat mir erzählt, dass, wo das angefangen hat mit dieser Demenz, dass da komische Leute auftaucht sind im Geschäft. Also es hat eine Figur gehabt, der war zuerst Chauffeur gewesen, dann hat es plötzlich geheißen, der ist auch Architekt und ist dann quasi zu der rechten Hand vom Vater geworden. Der hat dann andere Figuren gebraucht, einer war Anwalt gewesen. Und der Sohn hat das eigentlich von Anfang an so ein bisschen mit Misstrauen beobachtet, auch weil dann plötzlich langjährige Mitarbeiter sie entlassen wurden. Und vor allem hat er gemerkt, dass die neuen Berater, die sich so um seinen Vater kümmern, dass die ihn auch gegen ihn aufhetzen, also dass die ihm einreden, er, der Sohn, wolle sich am Vermögen vom Vater bereichern. Und er hat mir immer gesagt, also der Vater war quasi geschwächt gewesen, der war krank gewesen und die Leute, die wollen die Krankheit ausnutzen. Und da hat er natürlich dann versucht, Alarm zu schlagen.
Und Alarm geschlagen hat er wiederum bei der KISP?
Genau, also die Familie hat im Jahr 2018, wo der Vater noch gesund war, einen Vorsorgeauftrag erstellt. Das bedeutet ja, dass man die Person bestimmt, die der Vater rechtlich vertreten soll, in verschiedenen Hinsichten. Und das ist notariell beglaubigt, also alles gut mit dem Vorsorgeauftrag, aber eben dann muss der validiert werden und dort kommt KESB ins Spiel. Und sie haben das gemacht im Februar 2022, haben sie gesagt, jetzt ist es soweit, oder? Der Vorsorgeauftrag muss validiert werden. Und ja, dann ist eigentlich die Frau von Jean Wicki vorgesehen gewesen, dass die das übernehmen sollte. Aber KESB hat dann anders entschieden.
In der Regel wird ja bei Personen, die nicht mehr selber entscheiden können, wie zum Beispiel Jean Wicki aufgrund seiner Demenz, jemand eingesetzt, der die Interessen vertreten soll. Wer wird dann normalerweise für diese Rolle gewählt?
Ja, die meisten Familien wünschen sich natürlich, dass das in der Familie bleibt. Häufig wird dann eben zum Beispiel eine Ehefrau oder die Kinder werden für diese Position eingesetzt. Das ist aber, ich habe mit vielen Experten geredet für den Artikel, die zum Teil auch gar nicht vorkommen im Artikel, aber ein Anwalt hat mir zum Beispiel erzählt, dass das eben oft dann zu Schwierigkeiten führt, weil, wenn jetzt die Ehefrau auch schon gegen die 90 ist, oder, dass dann KESB oft sagt, sie ist ja selber zahlt, um das zu machen. Und bei den Kindern kommt oft das Argument, dass familiäre Konflikte würden bestehen, was ja, man weiss, in Erbsachen kann vorkommen. Und eben darum ist wegen dem Vorsorgeauftrag ist es eben sehr gut, dass man sich das gut überlegt, dass man vielleicht auch mit einem Anwalt noch redet, wenn man so einen einrichtet, dass eben genau das nicht passiert, was jetzt beim Jean Wicki passiert ist.
Die Familie Wicki, die hat sich eigentlich vorbereitet und jetzt im Mai 2022 sitzt sie mit der KISP zusammen. Was beschließt jetzt die Behörde im Anschluss an das Gespräch?
Ja, sie sagt eben genau, die Mutter, die sei nicht in der Lage, die Aufgabe zu übernehmen, weil sie selber schon zu alt sei. Und weil sie sich in den Geschäften von Jean Wicki gar nicht auskenne. Die Familie hat dann die zweite in der Linie genommen, das ist eben die Tochter, die soll den Vorsorgeauftrag übernehmen. Aber dann ist es zu einer Beschwerde gekommen. Also einer von diesen Anwälten, von diesen komischen Figuren, die der Sohn beobachtet hat, hat dann eine Beschwerde eingeleitet gegen den Entschluss von der KESB, dass die Schwester den Vorsorgeauftrag übernehmen soll. Und dann war alles wieder auf Eis gelegt.
Im August kommt es dann ein bisschen verzögert zu einem zweiten Gespräch, wieder zwischen der Familie und der KESB. Was sind damals die Schlüsse, die KESB nach dem Gespräch zieht?
Ja, genau. Also, man muss sich vorstellen, oder? Jetzt haben wir August 22. Also, fast ein Jahr vorher haben die Kinder zum ersten Mal Alarm geschlagen, weil sie eben gemerkt haben, mit dem Vater stimmt etwas nicht. Im Februar ist der Prozess in Gang gesetzt worden. Und im August kommt es zu dieser Sitzung, wo man jetzt schaut, wer soll den Vater vertreten. Also, es ist fast ein Jahr, mindestens ein halbes Jahr vergangen, wo der Vater nachweislich dement war. Die Ärzte haben ihn ja gar nicht mehr aus dem Spital rausgelassen. Und die Geschäfte sind immer weitergelaufen. Also, seine Geschäfte, hier, Immobiliengeschäft und so weiter. Und er hatte keine rechtliche Vertretung gehabt. Und das ist eben, weil die KESB jetzt gemerkt hat, oh, dass sie grosse Vermögenswerte herum, wo die Gefahr ist, dass sie abfließen, haben sie jetzt plötzlich nach einem halben Jahr gefunden, das muss jetzt super schnell gehen und haben dann super provisorisch einen externen Beistand für die Familie, also für Jean-Vicky, eingesetzt.
Dass man so einen externen Beistand einsetzt, das ist an und für sich noch nichts Außergewöhnliches, oder?
Ja, das ist genau. Also ich habe ja vorher erläutert, dass es oft eben, dass es familiäre Konflikte geben kann oder dass eben die Frau nicht mehr in der Lage sein kann. Und dann setzt man einen externen Beistand ein, in so einem Fall. In diesem Fall war es aber aus anderen Gründen ein bisschen schwierig gewesen.
Aus welchen Gründen war das ein bisschen schwierige Personalie gewesen?
Ja, man muss wissen, eben, es wird, wenn so Beistände eingesetzt werden, dann werden die für die verschiedenen Lebensbereiche auch verschiedene Beistände eingesetzt. Und in diesem Fall ist es ja um die Vermögensverwaltung gegangen von diesem Mann. Und jetzt hat man einen Treuhänder eingesetzt, der aber nicht neutral war. Also die Familie hat sich gewünscht, dass ein Freund von der Familie eingesetzt wird, wenn schon niemand von der Familie kann. Die Behörde hat gesagt, nein, wir wollen lieber einen neutralen Beistand und hat dann den Treuhänder eingesetzt, wo sich aber herausgestellt hat, dass der früher einmal im Geschäft gegen Jean-Vicky verwickelt war. Also auf der Gegenseite juristisch tätig war. Und das ist natürlich fern von neutral, so ein Beistand. Und das hat dann auch zu Unmut geführt in der Familie. Und das haben auch die Experten gesagt, als ich diesen Fall gezeigt habe. Das geht eigentlich nicht.
Mhm. Die Familie hat also ein ungutes Gefühl bei diesem Beistand. Kann sie sich dann gegen den wehren?
Ja, das ist eben die Sache bei dieser KESB. Oder? Gegen einen superprovisorischen Entscheid zum Beispiel kann man kein Rechtsmittel einlegen. Das heisst, man muss warten, bis der reguläre Entscheid vorliegt. Und das geht zum Teil Monate. Dann kann man den regulären Entscheid anfechten. Aber auch das geht zum Teil wieder Monate. Das heisst, in dieser Zeit oder, sind dann Verhältnisse geschaffen. In diesem Fall jetzt, ja, hat man da irgendwie einen Beistand, einen Treuhänder, den man nicht vertraut, wo in die Geschäfte einfach tätig, die Millionen umschiebt und die Familie hat keinen Zugriff und keine Informationen darüber, was da läuft geschäftlich.
Das ist also eine unangenehme Situation schon für die Familie und dann kommt kurz später noch eine weitere Nachricht von der KESB. Was teilt sie nämlich der Familie Vicky sonst noch mit?
Ja, da war die Familie sehr überrascht, dass die KESB plötzlich gefunden hat, eigentlich braucht auch die Frau einen Beistand. Warum? Weil sie halt ein Leben lang einfach Hausfrau war. Und die KESB hat dann daraus einen in der Persönlichkeit liegenden Schwächezustand drin gesehen. Was ich eigentlich total skandalös finde, weil damit tut man ja wirklich die Tätigkeit einer Hausfrau total abwerten. Sie schreibt wörtlich über die Frau Margrit Vicky: Angesichts ihrer Unerfahrenheit in finanziellen, rechtlichen und administrativen Angelegenheiten werde sie jetzt eben vorbeiständet. Und das ist wirklich störend, finde ich, weil es steht ihr ja frei, dass sie für administrative oder finanzielle Belange externe Berater zuzieht selber. Oder sie kann zum Beispiel ihren Sohn fragen oder sie kann zu einem neutralen Treuhänder gehen und sagen, ich brauche Hilfe. Aber die Behörde hat beschlossen, nein, man muss ihr jetzt helfen zu ihrem eigenen Besten, auch wenn sie dagegen ist.
Was bedeutet denn das jetzt konkret für Margrit Vicky?
Ja, man muss sich vorstellen, die Frau, die hat jetzt gerade ihren Mann verloren an einer ganz heimtückischen Krankheit. Sie hat sich auch als Verräterin gefühlt, weil sie ja ihn geholfen hat einliefern und er keine Krankheitseinsicht hatte. Und jetzt kommt der nächste Schlag, oder? Sie ist verbeiständert. Das heisst, sie kann sich keinen eigenen Anwalt mehr, sie hat eigentlich gar kein Recht, sie hat keinen Zugriff mehr auf ihr eigenes Vermögen. Und es war dann auch noch so gewesen, dass der Beistand, der ihr eigentlich den Unterhalt zahlen müsste, ihr nichts gezahlt hat. Dann hat dann der Sohn müssen eingreifen und er ist jetzt eigentlich zuständig, die Wohnung von dieser Mutter zu finanzieren. Dann hat der Beistand auch ein Elternhaus, also das Haus, das sie zusammen mit dem Jean-Vicky gegen ihre Kinder aufgezogen hat. Er hat gesagt, dass wenn wir liquidieren, hat die Schlösser ausgewechselt und sie können in das Haus rein. Sie hat keinen Zugriff auf alle diese Sachen, oder, die auch einen emotionalen Wert haben. Und es kommt noch dazu, dass der Beistand offenbar nicht kommuniziert mit dieser Familie oder nur das Allernötigste, dass auf viele Mails gar keine Antworten kommen. Also ja, die Frau und vor allem auch der Sohn sind recht verzweifelt in dieser Situation, weil sie einfach wirklich nichts mehr machen können.
Das ist also das, was Sie sagen, ist Ihnen dort passiert. Wie sieht denn der Kontakt aus, den Sie jetzt haben, also Kind mit Ihrem Vater und Ihrer Mutter, die jetzt beide verbeiständet sind?
Ja, eben, der Vater ist im Pflegeheim. Sie haben da auch kein Mitspracherecht, wo das da ist. Sie haben nur wenig Kontakt. Die Schwester ist nach dem ganzen Manöver eben um den Vorsorgeauftrag sehr enttäuscht gewesen, hat sich zurückgezogen. Der Sohn kümmert sich um die Mutter. Aber eben auf das Schicksal von ihrem Vater haben sie eigentlich nur noch ganz wenig Einfluss. Das zeigt sich auch, dass man ihn dann irgendwann operieren wollte wegen seiner Demenz. Die ganze Familie war dagegen gewesen, dass man das macht. Und die Beiständin vom Vater, die das beschlossen hat, hat gesagt, ja, ja, also das ist ja nur das Risiko von einer Infektion, das ist irgendwie überhaupt kein Problem, hat die Operation durchziehen. Und es ist dann so gekommen, dass sich der Vater eben so stark gewehrt hat, also wirklich auf dem Operationsschragen, dass der Arzt selber gesagt hat, das kann er ethisch nicht verantwortet, diesen Eingriff durchzuziehen. Aber nur zum Zeigen, oder? Da wird einfach bestimmt über ein Familienmitglied und man hat keine Möglichkeit, da mitzureden. 3/4 Jahre später ist dann der Jean-Vicky an seiner Demenz verstorben. Und auch da, also man hat am Sohn nicht einmal einen Totenschein ausgestellt, den er auch verlangt hat. Und ja, man hat ihn da wirklich in der Luft hängen.
Michel, du hast für die Recherche ja vor allem mit dem Alain Vicky geredet und mit verschiedenen Experten. Du hast die ganze Geschichte aus der Perspektive von der Familie Vicky erzählt. Was sagt denn eigentlich KESB zu dem allem?
Ja, die KESB antwortet in solchen Fällen eigentlich sehr immer ähnlich, dass sie nämlich von Amtes wegen keine Auskunft geben dürfen. Und das ist aber so. Ich habe allerdings jetzt mittlerweile genügend Kontakt mit verschiedenen KESB gehabt. Es gibt ja nicht die eine KESB, oder? Es gibt ja ganz viele verschiedene Behörden, um zu sehen, dass es da durchaus ein bisschen Spielraum gibt. Also natürlich dürfen sie über die Fälle selber nichts sagen, aber manchmal sagen sie so ein bisschen auf einer allgemeinen Ebene, geben sie ein bisschen Informationen. In dem Fall von der KESB Dietikon, zu dem Fall, haben sie aber nur geschrieben, dass ich offensichtlich nicht alle Informationen habe und sie mir die leider aber auch nicht geben dürfen.
Okay. Was hat die Antwort bei dir ausgelöst?
Ja, also es hat mich eigentlich nicht überrascht, weil das ist die Standardantwort, dass sie nicht raus mit den Informationen. Das finde ich sehr unbefriedigend, weil das ist eben wirklich auch das journalistische Problem. Man sollte immer beide Seiten anhören. Allerdings muss ich sagen, wenn man natürlich die Akten hat und die ganze Entscheidung von der KESB auch sieht, dann hat man ja dort schon, sieht man dort, was sie sich überlegt haben. Und insofern kommt dort natürlich schon auf eine Art Sicht von der KESB auch zur Geltung.
Du hast auch mit mehreren Expertinnen geredet, die sich sehr gut auskennen, auch mit der KESB. Wenn man jetzt das objektiv betrachtet, darf die Behörde so vorgehen, wie sie es in diesem Fall gemacht hat?
Ja, es ist natürlich auch für die Experten immer schwierig, wenn sie nicht selber die Akten haben, also jetzt nur auf der Grundlage von meinem Text, das anzuschauen. Aber es gibt da schon in diesem Fall 2-3 Punkte, wo alle darauf gesagt haben, dass das eigentlich nicht geht. Zum Beispiel die Sache mit dem Beistand, oder, wo befangen ist. Das ist das eine, das sollte nie passieren. Dann, dass man den gleichen Beistand vom Vater auch zum Beistand von der Mutter ernennt, das ist sicher etwas, was auch nicht gut ist, weil da liegt ganz klar ein Interessenskonflikt vor. Und wenn die Frau jetzt einen anderen Beistand hat, dann können sie über den probieren, vielleicht doch an das Vermögen anzukommen. Das kann sie jetzt natürlich nicht. Fraglich ist natürlich auch das Verhalten vom Beistand selber, dass der nicht kommuniziert mit der Familie und dann, dass er eine sehr hohe Entlöhnung bekommen hat. Also für ein Jahr Beistandschaft hat er über 100'000 Franken bekommen. Da habe ich ihn auch damit konfrontiert. Er hat dann darauf aber gesagt, es sei an der KESB, die Höhe von diesem Honorar festzulegen und das eben auch zu kontrollieren. Und offenbar hat man das für ein angemessenes Honorar befunden.
Und dass man nicht nur den Jean Wicki, sondern auch Margrit Wicki verbeiständet hat, das ist ein Vorgehen, das so üblich ist.
Ja, nein, das ist natürlich auch sehr fraglich, weil ich habe drei Arztzeugnisse gesehen, die dieser Frau Urteilsfähigkeit bescheinigen. Und dass man dann aus dem einen Schwächezustand macht, das ist ja so ein Gummibegriff. Oder? Schwächezustand, das kann vieles bedeuten. Aber eigentlich einer der Experten hat mir gesagt, Schwächezustand, das ist dann, wenn eine Person eben nicht mehr urteilsfähig ist, nicht mehr für sich selber schauen kann, eine Persönlichkeitsstörung hat, also wenn es wirklich nicht mehr anders geht. Und wenn jemand einfach sich jetzt in finanziellen und administrativen Sachen nicht auskennt, das reicht eigentlich nicht, aus dem einen Schwächezustand zu konstruieren. Also auch das, muss man sagen, ist sehr störend.
Ist denn die Geschichte ein Einzelfall?
Ja, wenn man über KESB, so Fälle von der KESB schreibt, dann bekommt man immer sehr viele Zuschriften von Menschen, die auch ganz schlimme Sachen mit der KESB erlebt haben. Das liegt in der Natur der Sache, weil die Behörde die ist ja wirklich immer in sehr sensiblen Bereichen tätig. Und da ist klar, dass da nicht alle einverstanden sind. Ich muss auch sagen, also, dass ich Behörden nicht grundsätzlich kritisieren. Ich finde es richtig, dass es so eine Behörde gibt. Aber ich bin überzeugt, dass man strukturell noch einiges verbessern könnte und müsste verbessern. Jemand sagt im Artikel, jeder Terrorist bekommt einen Strafverteidiger zur Seite gestellt. Aber wenn KESB in einer Familie auftaucht, dann wissen die Leute halt meistens gar nicht, was das bedeutet. Dass sie eben auch das Anrecht hätten auf einen Anwalt. Aber wenn man natürlich nicht mit Anwalt zu tun hat, dann weiss man auch nicht, wo man jetzt so schnell einen herbekommen soll. Und ich glaube, das müssten die Leute wissen, oder dass sie da wirklich einen Rechtsvertreter brauchen, wenn sie mit der KESB zu tun bekommen. Weil, das hat mir auch einer der Experten gesagt, die Fehler mit den Behörden, die sich dann eben fatal auswirken, weil es auf einer menschlichen Ebene nicht geht, das passiert sehr oft in einem Erstkontakt. Und es ist eben oft so, dass wenn jemand mal als schwierig oder als querulant gilt, und eben die Leute haben ja in solchen Situationen oft starke Gefühle, oder, die sie zum Ausdruck bringen. Und wenn man dort mal abgeschrieben ist als ein schwieriger Typ, dann ist es fast nicht möglich, dort rauszukommen. Es steht einem der Rechtsweg offen, aber das ist teuer, es dauert sehr lang und es ist auch sehr, sehr anstrengend.
Du sagst der Rechtsweg. Was sind denn konkret Möglichkeiten, die Angehörige haben, normalerweise, wenn sie mit dem Entscheid von der KESB nicht einverstanden sind?
Ja, also eben, man kann gegen einen Entscheid vorgehen, also man kann Beschwerden einlegen und dann geht das je nachdem, also eben, es kommt immer darauf an, welche KESB, aber je nachdem geht es dann vor ein Gericht und das entscheidet dann und wenn man mit dem Entscheid nicht einverstanden ist, kann man den wiederum anfechten. Aber eben, das dauert zum Teil wirklich monatelang und je nach Situation, eben, man weiss es zum Beispiel von Kindern, also Fällen, wo es um Kinderschutz geht, wenn das ein Jahr, zwei geht, also man kann sich vorstellen, das ist sehr lang im Leben eines Kindes. Und eben auch jetzt mit betagten Eltern, oder? Die können dann einfach sterben. Und darum ist es eben gut, wenn man, ja, wenn man möglichst nicht irgendwie auf den Rechtsweg angewiesen ist, sondern eine Art und Weise findet, wie man mit dieser Behörde umgehen kann, ohne dass es eben zu so Konflikten kommt.
Im Fall von der Familie Wicki sind ja all diese Wege gescheitert. Warum ist das so?
Ja, das ist schwierige Frage. Ich nehme an, eben, dass auch da die Behörde sich beeinflussen eben von diesen Anwälten aus dem Büro. Eben, es geht um hohe Vermögenswerte, da haben sie sich vielleicht auch unter Druck gefühlt, irgendwie eben schnell müssen zu entscheiden. Ja, und es ist zu familiären Konflikten gekommen. Und ich denke, der Sohn hat einfach dann ziemlich schnell mal gegolten als einer, der sich da bereichern will und irgendwie ein bisschen zuvor auftritt und so. Und darum hat man dann irgendwie gesagt, ja, das ist ein familiärer Konflikt, oder? Der will sich bereichern vielleicht. Und hat dann da einfach versucht, möglichst die Familie quasi aus diesen Entscheidungen herauszuhalten.
Der Jean Wicki ist unterdessen gestorben. Margrit Wicki hat nach wie vor den Beistand. Wie geht es jetzt in diesem Fall weiter?
Also der Alain Wicki ist da auch rechtlich dagegen vorgegangen. Das ist, glaube ich, auch immer noch hängig. Was sie mittlerweile hat, ist ein eigener Anwalt. Also das hat er erreicht. In das Elternhaus hat er rein können, um irgendwie schauen, oder es ist zumindest jetzt vor Gericht, dass er klagt darauf, dass er wieder ins Elternhaus rein kann. Also da sind ganz viele Verfahren am Laufen. Der Fall wird sich auf jeden Fall noch weiterentwickeln. Und ja, das Bittere ist, das hat mir auch der Sohn gesagt, wenn seine Mutter würde sterben, dann wäre der Fall aufgelöst. Oder? Weil dann ist es ganz klar, dann geht das Erbe an ihn und an seine Schwester. Und dann hat KESB mit dem nichts mehr zu tun. Und das dünkt mich doch schon auch noch verrückt, dass man quasi erst, wenn dann auch der zweite Elternteil stirbt, irgendwie dann das Problem erledigt ist. Und es müsste doch möglich sein, dass es eben auch zu Lebzeiten geht.
Danke vielmals, Michelle, für das Gespräch.
Danke dir.
Wer noch die ganze Geschichte möchte nachlesen von der Familie Wicki, der kann das machen bei uns auf der Webseite und in der App findet man noch die ganze ausführliche Recherche von Michelle Binswanger. Wir verlinken die auch noch im Beschreib zu dieser Episode. Und das war die heutige Folge vom Podcast «Apropos». Die nächste Folge von uns, die hören ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.